Willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute sprechen wir über das Menschenbild der Logotherapie. Überschrieben haben wir unser Interview Menschwerden durch Liebesfähigkeit. Ja, wer wünscht sich das nicht? Ein harmonisches, liebevolles Miteinander. Würde da nicht von Zeit zu Zeit ja die Gefühle so überschäumen? Nicht selten kommt dann der Gedanke auf, ich würde ja gerne mehr lieben, wenn ich meinen Zorn über manche Ungerechtigkeit oder auch eine Laune, eine Überforderung dazwischen käme. So manches hindert uns daran, so zu lieben, wie wir es eigentlich gerne wollten. Achselzuckend fragt man sich da, kann man daran überhaupt wesentlich etwas ändern oder gehört das einfach auch ein Stück weit zu mir? Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse, hat eine ähnliche Frage gestellt, nämlich wie man auch in extremen, in einschränkenden Situationen der oder die sein kann, der man sein möchte. Und als Christen fügen wir hinzu, wie Gott uns auch gedacht und erdacht hat. Ja, wie kann man ein liebensfähiger Mensch werden? Ja, und das wollen wir heute in der Lebenshilfe beleuchten, zusammen mit meinem Gast, dem Logotherapeuten Andreas Braun. Und zum einen wollen wir Viktor Frankls Weg und seinen Blick auf das Menschenbild der Logotherapie werfen. Und daraus ergibt sich dann auch der Ansatz, wie wir liebesfähige Menschen werden können. Mein Gast ist der Therapeut für Logotherapie und Existenzanalyse, Andreas Braun aus Holm-Seppensen bei Buchholz. Das liegt in der Nordheide. Ist er uns zugeschaltet? Ich begrüße ihn ganz herzlich. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau Böhler.
Genau. Ja, ein paar Worte noch zu Ihnen. In seiner Ausbildung oder in Ihrer Ausbildung zum Seelsorger war es ja die kognitive Seelsorge, also man könnte auch sagen so die Erfahrungsseelsorge, die prägend für Sie war. Was denke ich über mich selber, was halte ich für wahr, also wie nehme ich was wahr und wie entfalte ich diese Wahrheiten in meinem Denken und damit auch in meinem Leben? Und für ihn wurde dann auch die Bedeutung des Begriffes Logos als das Wort, war dabei für sie grundlegend. Und der Ausdruck Logos, der wird ja auch im Prolog des Johannesevangeliums als Wort Gottes verwendet. Und das Wort Gottes, eine kleine Überleitung, täglich gelesen und angehört werden kann auf der App Evangelium Tag für Tag. Und da arbeiten Sie mit, Herr Braun. Und darüber sind wir auch in Verbindung gekommen. Also das Wort Gottes, Logos, die Logotherapie und Existenzanalyse. Vielleicht ein, zwei Worte zu dieser Initiative, die auch im Web ein Portal hat, im Internet, Evangelium Tag für Tag. Was ist das?
Ja, Evangelium Tag für Tag. Dazu muss ich sagen, ich bin konvertiert. Ich war früher evangelisch. Und als ich katholisch wurde, habe ich sozusagen das, was die Lesung, die Losung sind im Evangelischen, im Katholischen gesucht und habe eben das Evangelium Tag für Tag gefunden. Da gab es so ein paar kleine Fehler, die mir aufgefallen sind, technischer Art. Und da ich Physikingenieur von der Ausbildung bin, habe ich da versucht zu helfen. Und der Alexander Fröhlich, der das die deutsche Abteilung leitet, hat dann gesagt, ja, dann hilf doch einfach mit und arbeite mit. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das ist ein schöner, gesegneter Dienst mit vielen hunderttausenden Lesern und Hörern. Denn das ist vielleicht noch etwas Besonderes, was relativ neu ist, jetzt ungefähr 3 Jahre, machen wir das, dass wir die Lesungen, die Evangelien, die Psalmen auch lesen und dass man sie als Audio hören kann, unterwegs, aber nicht nur aus technischen Gründen, sondern auch, weil das gesprochene Wort nochmal eine andere Akzentuierung hat als das nur gelesene Wort. Das liegt mir auch sehr am Herzen.
Genau, und für alle, die jetzt hellhörig geworden sind und vielleicht Evangelium Tag für Tag auch selber über den Computer lesen und in Anspruch nehmen wollen oder sich sogar die App aufs Smartphone laden möchten, die Informationen haben wir für wie immer beim Radio Horeb Hörerservice für Sie hinterlegt. Und der Hörerservice ist ja immer werktags für Sie erreichbar. Oder Sie klicken auf unsere Homepage www.horeb.org. Dort haben wir auch bei den Informationen zu dieser Lebenshilfesendung diese Info hinterlegt. Genau, Herr Braun, heute unser Thema, das Menschenbild der Logotherapie, Menschwerden durch Liebesfähigkeit. Das ist heute ein weiteres Interview in so einer losen Reihe, in denen wir verschiedene psychotherapeutische Schulen vorstellen möchten. Aber bevor wir jetzt über die Logotherapie sprechen und auch Viktor Frankl, vielleicht erstmal über die Begriffe Menschwerden und über den Begriff liebesfähig. Wer wäre das nicht gern, liebesfähig? Und man fragt sich ja, was hindert einen daran? Bin ich jetzt wirklich jemand in Liebe begegnet? Ist man mir in Liebe begegnet? Herr Braun, woran erkenne ich denn bei mir Liebesfähigkeit?
Ja, das ist erstmal schon einfach eine Grundannahme, dass der Mensch an sich von der Konstruktion, von Gottes Gabe her, eben nicht nur ein physikalisches Wesen ist, auch nicht nur ein seelisches Wesen ist. Denn Liebe, so wie ich sie jetzt deute und meine, ist ein weiter Begriff, aber wir konzentrieren uns auf die Form, die mit der geistigen Liebe zu tun hat. Das Geistige im Menschen ist sozusagen gegeben. Und ich kann es entdecken. Und darum geht es, sozusagen das eigene tatsächlich zu entdecken. Nicht es zu konstruieren, wie der Konstruktivismus das immer denkt, sondern es einfach zu erleben. Und das erste Gespür, was Sie sicher alle haben, ist, die hören sich diese Sendung an. Das heißt, sie sind irgendwie interessiert. Sie würden es gerne wissen. Es gibt eine Sehnsucht. Sehnsucht ist ein starkes Indiz dafür, dass er etwas leben will. Eine Liebesfähigkeit sich entwickeln will. Wir haben die Liebesfähigkeit nicht als fertiges Element oder als fertige Konstruktion oder was auch immer, sondern sie ist ein Weg des Menschen auf Erden hin zu vollkommener Liebesfähigkeit, hin zu der Liebesfähigkeit, die wir dann am Ende nur mit Gott leben können. So vielleicht. Vielleicht noch ein Wort zu dem Begriff Logos. Weil er noch stärker ist, als man landläufig denkt. Viele denken auch, das hätte was mit Logopädie zu tun, wenn ich sage, ich bin Logotherapeut. Da geht es ja wirklich um das gesprochene Wort. In dem Logos im Johannesevangelium, im Prolog, das ist angelehnt an griechischem Denken, was sagt, am Anfang ist das Chaos. Und am Ende ist der Kosmos. Und das, was aus dem Chaos den Kosmos macht, das ist der Logos. Der Logos ordnet und schafft die Wirklichkeit. Also er ist sehr stark. Der Geist Gottes ist sehr stark, so wie im ersten Mose eben der Geist Gottes genannt wird. Im Johannesevangelium sehr analog, eben der Logos.
Und war das wohl auch so der, die Intention wohl auch von Viktor Frankl, der ja eigentlich jüdische Wurzeln hat, als er den Begriff Logotherapie gewählt hat für seine Therapieform?
Davon gehe ich aus, dass er genau dieses Element meinte, das Ordnende und das Geistige. Denn das Geistige war Frankl immer wichtig. Mhm. Vielleicht gleich ein Wort zu Frankl. Frankl ist ja, also ich habe mal gegoogelt, Frankl wird öfter als Jung gefunden bei Google. Ein sehr bekannter und bedeutender Mann.
Aber wenn man Wiener Schule eingibt, kommt sofort Viktor Frankl, genau.
Ja, in Deutschland erstaunlich wenig, obwohl er deutschsprachig ist, also Österreich eigentlich, ist es in Deutschland relativ, in Amerika viel mehr. Also er ist weltweit durchaus populärer als in Deutschland. Ist ihm diese Wiener Schule, von der Sie eben sprachen, gehört zu Freud und Adler. Und er saß bei Adler in der Stunde und Adler hat nicht aufgeschaut, sondern einfach gesagt, na, mit welcher Neurose kommen Sie denn zu mir? Und genau das hat ihn gestört. Er hat gesagt, ich bin doch nicht die Summe meiner Neurosen. Ich bin doch nicht die Summe meiner Gefühle, die Summe meiner Vorfindlichkeiten, sondern da ist doch noch mehr. Da ist doch etwas Geistiges in mir. Etwas Eigenes, was ich auch bin. Eben das, was ordnend in sich wirkt. Und nicht nur funktional wirkt. Und diese Erfahrung, was wirkt eigentlich, was gibt mir Kraft, danach hat er immer gefragt. Schon sehr früh, er hat mit Suizidalen gearbeitet, also er ist 1905 geboren, hat also in der Vorkriegszeit stark gewirkt, im sogenannten Selbstmörder-Pavillon. Heute klingt dieses Wort ganz merkwürdig, aber so hieß es auch früher und es waren eben sehr viele Frauen, hauptsächlich Frauen, und hat immer gefragt, wenn ich sie jetzt entlasse, kann ich jemanden entlassen oder wird er dann das doch noch vollziehen? Und da hat er eben genau diese Fragen gestellt. Warum willst du eigentlich leben? Warum willst du leben? Hast du einen guten Grund zu sein? Mhm. Ein Grund, der dir die Kraft gibt gegen Depressionen, gegen Kummer, gegen Schmerzen. Dem zu widerstehen und zu sagen, und dennoch, ein ganz berühmtes Wort von ihm, dieses dennoch, ich fühle mich schlecht, ich habe Zahnschmerzen, Kopfschmerzen, aber dennoch kann ich etwas Gutes tun. Dennoch kann ich was Eigenes tun. Mhm. Ja, das vielleicht zu seiner Motivation, die Hauptmotivation kam nicht, oder sagen wir mal, die Reifung. Er ist als Jude ja auch ins KZ gekommen. Das wissen wahrscheinlich viele Hörer. Er hatte vorher sein Buch geschrieben, Ärztliche Seelsorge heißt es heute, wo es um diesen Grundansatz geht, um diese Kraftquelle, um diese Bedeutung des Menschen als geistiges Wesen. Und hat im KZ beobachtet, wie die Menschen leben, und hat selber irgendwann Fleckenfieber bekommen, ist krank geworden und hat gespürt, dass er sterben wird. Und hat dann seine eigene Therapie, wenn man so will, die er noch nicht so formuliert hat, auf sich selbst angewandt. Warum sollte ich denn noch leben? Genau um dieses Büchlein und dieses Buch zu schreiben. Und hat dann nachts versucht, nicht einzuschlafen, sondern auf kleinen Zettelchen aus dem Gedächtnis dieses Buch wieder aufzuschreiben, das hat er mir ihm vorweggenommen und vernichtet in der Dusche, in diesen berühmten Duschen. Und dann hat er so auf diese Weise, indem er gesagt hat, es ist richtig, dass ich lebe, denn das muss gesagt werden, auch der Generation danach. Und hat so dann auch selbst das KZ überlebt.
Eine einsame Stunde, wie vieles kann sie sein? Alles, wozu du sie machst. Eine Aussage von Viktor Frankl.
Schön.
Ja, die Logotherapie hilft, in die Liebesfähigkeit zu kommen. Und die Logotherapie und Existenzanalyse, so könnte man sagen, ist nicht nur eine Psychotherapieform, die als dritte Wiener Schule der Psychotherapie bezeichnet wird, sondern sie kann auch als eine Lebensschule bezeichnet werden. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie so von Viktor Frankl gedacht ist.
Ja, genau richtig. Sie treffen den Nagel auf den Kopf. Heute ist sie ja sehr breit geworden. Es gibt verschiedene Strömungen. Es gibt eine Strömung mit Elisabeth Lukas, die ist ziemlich genau so versucht weiterzuleben. Es gibt eine Strömung, die sagt, wir entwickeln das weiter, damit es auch eine wirkliche Psychotherapie sein kann, auch für richtig kranke Menschen, bis hin zur Schizophrenie und all diesen schweren Erkrankungen. Unter Alfred Lengle, die auch ihre großen Verdienste hat, aber das ursprüngliche Anliegen von Frankl war, dass es eine Haltung eigentlich für jedermann ist. Erstmal natürlich für verantwortliche Menschen, Ärzte, er selber war ja in erster Linie Arzt, er war ja kein Psychotherapeut, Arzt und Philosoph und hat das im klinischen Leben besonders beobachtet, wie Menschen, das erleben wir auch selbst, wie Menschen schnell als Objekte der Begutachtung durch Ärzte sich fühlen und aber auch so betrachtet werden. Ich hatte Ihnen im Vorgespräch gesagt, dass meine Frau jetzt gerade erkrankt ist, schwer an Krebs, und wir das genauso erlebt haben, wie man sich so fühlte, tja, man liegt da und wartet, dass man drankommt und ist nur noch Objekt und wird abgearbeitet. So, ne? Und genau das hat Frankl gesagt, genau da ist es wichtig, diese Haltung zu haben als Arzt, aber auch als Patient, zuerst mal als Arzt. Ist in der Pädagogik so, bei Lehrern, in vielen Bereichen, wo sie mit Menschen zu tun haben, die einen hohen, sagen wir mal, intellektuellen oder fachkundlichen Unterschied haben, wo sie sagen, ich weiß ja Bescheid, es muss so sein. Und da kommt es einem so vor, als wenn man die Person als Person dann gar nicht mehr hat, sondern nur noch die Sache. Es geht ja jetzt hier um die Sache, es geht ums Geld oder es geht um die Gesundheit, es geht ums Überleben. Und da müssen wir das mal beiseite lassen. Als ich die Ausbildung gemacht habe, hat mich ein Onkel gefragt, ja, und kann man damit Geld verdienen? Also die erste Frage ist schnell bei uns Menschen, was habe ich davon? Und nicht, wer bin ich und wozu bin ich eigentlich da?
Und da könnte man ja sagen, ja, das mag sein, dass ich mich als Selbstständiger erstmal schwer tue, Klienten zu bekommen, aber dennoch.
Richtig, genau das Wort. Dennoch, ist es denn eine Berufung? Ist es, spüre ich, dass ich das kann, dass es wichtig ist, dass ich das tue? Würde es sonst eine Lücke im Universum geben? Ja, es würde sonst eine Lücke geben.
Ja. Lassen Sie uns über das Menschenbild der Logotherapie sprechen, das Menschenbild, wie Viktor Frankl es formuliert hat.
Ja, es ist natürlich eine sehr umfangreiche Geschichte. Ich versuche es zu kondensieren. Mhm. Es lohnt sich zum Beispiel ärztliche Seelsorge zu lesen. Das ist ein sehr dicht, auch selbst das Buch ist sehr dicht. Und man muss es dann auch weiter entfalten. Aber ich will versuchen, die zwei, drei wichtigsten Punkte, die auch für uns Christen schnell eigentlich einleuchtend sein können, genauer herauszunehmen. Und das, was mir am wesentlichsten war, war zum einen dieses Selbstsein. Oder fangen wir lieber andersrum an, das Mitsein. Das Mitsein ist uns als Christ geläufiger, dass wir lieben sollen. Darüber haben wir auch den Titel gewählt und gesagt, so, das wollen wir ja alles. Und was als Christ oft nicht so stark beleuchtet wird, ist dieses Selbstsein, weil es so wenig demütig klingt. Es klingt so, ja, wenn ich selbst bin, dann bin ich ja überheblich oder bin in Gefahr, überheblich zu werden. Aber das Wesen des Menschen ist eben das Geistige. Und das Geistige ist das Freie im Menschen, das Selbstsein. Ohne dieses Selbstsein, sage ich manchmal, wenn ich mit Christen zu tun habe, zumindest, hätte Christus ja nicht sterben müssen. Denn dann hätte er das ja einfach anders machen können. Aber wir sind wirklich frei, so zu sein, dass wir unbedingt eine göttliche Erlösung brauchen. So sehr frei sind wir, so unfassbar frei. Und wir sollten es nicht wegwerfen und sagen, naja, ich will dem lieben Herrn Jesus nicht wehtun, also lasse ich meine Freiheit mal beiseite und tue immer einfach das, was alle sagen und bin ganz brav und ganz lieb und sag gar nicht, was ich will oder was in meinem Herzen ist, was mir wichtig ist, füge mich überall ein. Das passiert schnell, gerade auch im katholischen Bereich. Das hat nicht nur Nachteile, aber es ist in Gefahr, dass ich dann kein richtiges Gegenüber mehr bin für den anderen. Ich bin nicht mehr ein freies Gegenüber. Das ist ein wesentlicher Aspekt der Logo, vielleicht sogar der wesentliche Aspekt. Denn der andere Aspekt des Mitseins, auch ein Aspekt der Logotherapie, den gibt es auch in anderen Bereichen, in der Gesprächstherapie und in anderen Formen. Dieser französische Philosoph hat das so rausgearbeitet, also einmal mal den Buber natürlich, Levinas heißt er, Immanuel Levinas, sehr lesenswert übrigens. Dieses ganze Thema ist eigentlich im letzten Jahrhundert gut entfaltet worden, das Mitsein, das Gegenübersein, aber das Gegenübersein, also auch ein eigener zu sein, der gegen den anderen steht, das ist ziemlich untergegangen. Und das ist typisch Logotherapie. Ja, vielleicht so viel erstmal.
Genau, und wie sieht das dann vielleicht ganz praktisch aus in einem therapeutischen Setting oder in, weil Sie führen ja Gespräche, wenn ein Klient zu Ihnen kommt, einfach mit der Frage, ja, was ist jetzt mein Lebensweg? Wie geht er weiter? Studiere ich oder übernehme ich vielleicht jetzt schon den väterlichen Betrieb? Mein Vater möchte gerne, dass ich den Betrieb übernehme. Und eigentlich wollte ich das auch bis letzte Woche, bis diese starke Gefühlsregung in mir kam. Ich möchte doch erst mal studieren, um dann vielleicht besser qualifiziert den Betrieb übernehmen, damit der Vater aber nicht einverstanden ist.
Okay, klassisches Beispiel, ja, schön. Sie benutzen das Wort, das Gefühl kam. Wir sind geprägt von diesem freudschen Menschenbild. Das freudsche Menschenbild hat ja das Ich, das Über-Ich und das Es. Das heißt, meine Triebe und meine Bedürfnisse, meine Gefühle und mein Übergewissen, geprägt durch meine Mutti oder durch meinen Papa oder durch die Schule, wie das wieder Lehrer war, und fühlen uns sozusagen hilflos dazwischen, zwischen unseren Gefühlen und unserem Trieben und unserem Du solltest eigentlich und was sagt die Gesellschaft und was sagt die Ehefrau und der Papa in diesem Fall, was sagt der so? Was ist sozusagen der Unterschied dann jetzt zu dem, was Frankl sagt? Frankl sagt, das Geistige ist nicht das Emotionale, ist nicht ein Gefühl. Und jetzt wird es natürlich schwierig, was ist es denn, wenn es kein Faktum ist? Faktum wäre ja dann gezwungen, ne? Es muss so sein, Vater stirbt, ich muss die Firma übernehmen, dann ist es ein Faktum, kann ich gar nichts machen. Aber was ist denn das, woran erkenne ich das Freie? Der alte Begriff dafür, der nicht so sehr in Mode ist, ist das Gewissen, ein inneres Wissen. Es ist kein Gefühl. Ich benutze das Wort Gespür dafür, weil ich meine, in dem Wort Gespür steckt diese Spur drin. Die Spur kann nicht übersehen. Sie ist nur eine kleine Spur am Wege. Aber ich erkenne sie. Ich habe ein inneres Gewisssein und bin frei, es zu lassen. Aber ich weiß es. Erkennen wir häufig am Frieden im Herzen. Das ist in der Regel sehr verschüttet, weil es so leise ist. Wir hören den ganzen Tag Musik. Wir gucken irgendwelche Filme an und die Gefühle überschwemmen uns. Und der klassische Weg, Therapieweg ist es, das Hören auf dieses Gewissen oder auf dieses innere Spüren im Sinne von Spur wieder zu schulen oder überhaupt zu entdecken und durch Praktizieren wachsen zu lassen. Das ist eine sehr kleine Pflanze am Anfang und viele sagen, der ist so klein, die geht unter. Na, so klein ist sie nicht. Sie kann gespürt werden. Ich fange an, irgendwo zu spüren, ja, das spüre ich, das stimmt. Und das kann ich unter anderem daran erkennen, dass es dafür keine Argumente gibt. Argumente sind ja immer Gründe, aber nicht der Grund selbst. Was ist denn der Grund selbst? Das ist ein inneres Wissen. Ein innerer Kontakt, kann man auch sagen, mit dem Heiligen Geist. Ein inneres Begegnen mit dem Loch des Universums, wo ich reingestellt sein soll. Das weiß ich. Ich spüre das. Ich weiß das nicht in einer Trotzigkeit, sondern in einem Frieden. So vielleicht. Also dieses Element der Kleinheit spielt eine große Rolle. Vielen Menschen ist das erstmal zu klein. Sie wollen gerne eine Antwort zum Beispiel. Soll ich das machen oder nicht?
Genau.
Aber wir brauchen diesen Weg, denn es geht ja darum, eine Hörfähigkeit zu entwickeln und nicht eine Antwort zu finden. Die Antwort muss ich ja selber geben. Also den Menschen antwortfähig zu machen, darum geht es.
Und gehört das dann auch zur Liebesfähigkeit? Weil das Nächste ist ja dann Liebesfähigkeit. Dazu gehört doch sicherlich auch, dass ich mir und meinen Bedürfnissen in Liebe begegne und dann auch den Bedürfnissen und dem anderen auch liebevoll in Liebe begegnen kann, was immer das heißt. Weil das ist ja unser Thema, ne? Mensch werden durch Liebesfähigkeit. Genau. Wäre das in dem Fall die Liebe, dem Vater den Wunsch zu erfüllen?
Also, das Wort Bedürfnis müssen wir sehr vorsichtig mit umgehen, weil Bedürfnis ist ja genau schon wieder ein äußerer Zwang. Also wenn ich den Vater anschaue als Sohn, dann ist das Bedeutendste für den Vater, dass er einen echten Sohn hat. Nicht eine Verlängerung seiner selbst. Ein Sohn, der ihm auch entgegenüber ist, so wie wir Gott entgegenüber sind. Ein Sohn, der wahrhaft Mensch ist. Das wünscht sich der Vater im Innersten sicherlich mehr als alles andere. Oben drüber ist vielleicht, der schafft es nicht und ist ja mein Sohn, ich kenne, dass er alles braucht, dass ich ihm das erkläre. Aber daraus muss ich rauswachsen, spätestens in der Pubertät. Wenn mein Kind pubertär ist, sollte ich lernen, ihn selbst sein zu lassen. Also wenn ich als Sohn meinem Vater gegenüber sein will, muss es wahr sein, was ich tue und nicht eine Bedürfnisbefriedigung. Dann tue ich es ja nicht, sondern dann tue ich das, was eigentlich sein eigenes Bedürfnis ist. Vielleicht war es von ihm schon falsch, den Hof zu führen. Vielleicht ist das gar nicht dran. Weiß man nicht. Es ist vielleicht bei ihm ein Bedürfnis nach Bestätigung, nach was auch immer. Und ich liebe ihn nicht, wenn ich das tue, was er will. Und dann bin ich ja mehr oder weniger, wie gesagt, seine Verlängerung, seine Ausdehnung. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, und was dann häufig passiert, dass Leute sagen, ja gut, dann mache ich mein eigenes Ding und lasse mein Vater sein. Aber da kommt dieses zweite Existenzial, was Frankl so nennt, oder Heidegger nennt es so, der Mensch ist auch Bezogenheit. Und zwar substanziell, nicht einfach nur zusätzlich, ist auch nett, miteinander zusammen zu sein, sondern das Wesen des Menschen ist Liebe. Das Wesen, sie können nicht ohne Liebe sein, dann sind sie kein richtiger Mensch, dann sind sie ein vorläufiger Mensch. Das heißt, seinen Vater zu lieben Und bei ihm zu bleiben und zu horchen, was wirklich gut ist und vielleicht die Kritik auszuhalten oder vielleicht auch zu sagen, warum ich das anders machen möchte oder auch nicht warum, sondern ich mache es anders, aber ich bleibe dein Sohn. Ich bleibe bei dir und du bist mir wichtig und es tut mir weh, dass du nicht glücklich darüber bist. Es macht mir was aus. Dazu muss ich ja selber stark sein und in Beziehung bleiben. Und das ist dieses Geheimnis, was sie woanders so schnell nicht haben, dass man nicht eine Lösung findet, möglichst schmerzfrei und dann ist gut, sondern sich dahin entwickelt, diese Spannung fruchtbar zu machen. Dieses Paradox. Ich bin ich, aber ich bin auch bezogen. So ein bisschen einleuchten in der Kürze der Sätze.
Wir sprechen über das Menschenbild der Logotherapie. Ja. Mensch werden durch Liebesfähigkeit. Andreas Braun, Logotherapeut aus Holm-Seppensen bei Buchholz. Das liegt der Nordheide. Sie sind unser Gast heute. Und wir sprechen erstmal über das Menschenbild von Viktor Frankl, den Blick, den er auf den Menschen hat. Und aber wenn es um Liebesfähigkeit geht, geht es ja auch immer um Beziehung. Und ich habe ein Beispiel gewählt, das, glaube ich, jeder nachvollziehen kann, nämlich der Sohn, das Kind möchte vielleicht etwas anderes als der Vater. Und wie führt mich nun die Logotherapie hinein in eine Lösung für dieses Problem? Ich als Kind möchte studieren, der Vater hat es erwartet, sich vielleicht gewünscht. Ich übernehme den väterlichen Betrieb. Der Mensch ist auf Bezogenheit aus, haben Sie gesagt. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Er möchte in Einheit leben und er möchte auch nicht leiden, weil wir leiden ja auch ein Stück weit darunter, wenn wir vielleicht ja in Konflikte kommen und so etwas. Ja. Auch ich habe mal jetzt ein ganz großes Thema gewählt, also sowas wie, ja, ich möchte studieren, aber es gibt Menschen in meiner Umgebung, die haben andere Vorstellungen, wie mein Leben weitergeht. Und da die Frage, wie kann ich da meine Liebesfähigkeit, wie kann sie wachsen? Aber die Liebesfähigkeit ist keine Leidminimierung, weil die Wahrheit in sich finden, das muss ja der Sohn dennoch.
Richtig.
Wie helfen Sie ihm dabei?
Ja, also erstmal würde ich das gerne noch aufnehmen, was Sie sagen. Eigentlich, also unser natürliches Bedürfnis ist, Leid zu vermeiden. Ja. Lust zu gewinnen, Leid zu vermeiden, das sagen die Psychologen. Spannungsausgleich und da wird dann geholfen, dass die Spannung weniger wird. Der Weg von Frankl ist, man kann fast sagen, in eine Richtung, leidensfähig zu werden. Das den Wert, das hört sich sehr merkwürdig an, den Wert des Leidens. Das Leid hat nicht an sich einen Wert, sondern sozusagen der Widerstand, an dem der Wert der Liebe wächst, an dem der Wert des eigenen und der Wert der Liebe wächst. In diesem Beispiel eben, was spüre ich, was so wahrhaftig ist, dass ich dafür zum Beispiel auch ein Unverständnis ertragen kann, was ja ein Leiden ist, wenn der Vater mich nicht versteht. Das können ja gerade Kinder oft nicht ertragen, ganz schwer ertragen. Sie sehnen sich danach, dass der Papa oder die Mama, sagen wir aber in diesem Beispiel, der Papa mich versteht. Und jetzt geht es darum, in sich reinzuspüren und sagen, was ist denn mein Wert? Also in der Form der Logotherapie, die ich gelernt habe nach Lengle, geht ja das Thema auch Wertbegegnung. Ich spüre den Werten nach. Welchen Wert entdecke ich in mir? Den Wert der Wahrhaftigkeit zum Beispiel. Ist der Wert der Wahrhaftigkeit stärker als das Bedürfnis, nicht zu leiden? Wenn ich darüber nicht nachdenke und ihn nicht nachspüre, werde ich reflexmäßig das Leiden vermeiden. Werde nicht meinen Wert verwirklichen. Und am Ende bleibt eine Leere und eine Hohlheit des Lebens übrig, wenn ich Werte nicht verwirkliche. Und die Verwirklichung geschieht regelmäßig gegen Widerstände. Bei leichten Widerständen kann man es noch Widerstand nennen, bei größeren Widerständen nennt man das dann Leiden. Aber eigentlich ist es auch nur ein Widerstand, eine Unbequemheit. Also dieses Entdecken, um was ist es mir denn wert, den richtigen Weg zu gehen, in mir, darum geht es in der Therapie. Und gemeinsam prüft, was sind denn meine Werte, was spüre ich denn da? Nicht meine Ideale, nicht meine Ideologien, sondern ein Spüren, etwas Geistiges. Und da ist ja dieses Menschenbild wieder von Frankl, der Mensch ist ein geistiges Wesen, kein ideologisches Wesen. Es war nun gerade in der Zeit des Dritten Reiches auch wichtig, da den Unterschied zu finden. Ne? Wir hängen häufig an Ideologien. Selbst im Christlichen haben wir häufig Ideologien, überlagern den Glauben oder vermischen sich mit dem Glauben. Und da geht es sehr darum,
also
den
wie
Geist
es
Gottes
im Idealfall zu sein hat.
Ja, das ist genau. Wir suchen das Ideal. Wir suchen etwas Fertiges. Etwas, was man aufschlagen kann. Also fundamentalistisch zum Beispiel sagt, in der Schrift steht geschrieben und da wird so gemacht. Und der Geist, der es geschrieben hat, wird nicht mehr gefragt. Und der Mensch, dem ich begegne, wird nicht mehr gesehen, sondern da wird dogmatisch irgendwas verfolgt. Irgendein Prinzip. Aber es geht, das reicht nicht. Das ist irdisch gedacht. Es geht sozusagen darum, dass jeder Mensch tatsächlich eine Beziehung zum Heiligen Geist hat. Der Geist des Menschen hat Kontakt zum Geist Gottes. Und das ist natürlich so eine unsichere Sache. Ne? Man fühlt sich so unsicher dabei. Was man aufgeschrieben hat oder was dann jemand gesagt hat, das ist ja klar. Und nun werde ich gefordert, ich selber soll das Wagnis eingehen. Ja, so spricht der Geist zu mir. Ich höre das und ich stimme dem innerlich zu und ich übernehme die Verantwortung. Nicht in einer marionettenhaften Abhängigkeit, sondern in einer inneren Zustimmung. Ja. Dieses, was im Katholischen häufig mit Gehorsam übersetzt wird, meint ja ein inneres Entdecken der Zustimmung. Man versteht nicht alles und deswegen muss man auch mal was tun, was man noch nicht verstanden hat. Das ist klar, aber im Grunde geht es um ein Vertrauen zu einer Person. Und das muss auch wahrhaftig sein. Ich muss der Person wirklich vertrauen. Als freier Mensch, nicht als strafbedrohter Mensch, der das nur macht, weil er sonst bestraft wird, sondern in der Freiheit. Und die Freiheit hat uns Christus ja geschenkt. Wir sind frei. Wir können Gott zustimmen. Wir müssen es nicht.
Ein Weg. Und ein Weg ist auch die Logotherapie. Und so ein Stichwort ist dann auch in der Logotherapie: Menschsein wächst am Menschsein.
Ja. Ja. Ein Satz dazu? Gerne. Die Frage ist ja oft, was wirkt. Man kommt in ein Gespräch, man geht zu einem Logotherapeuten und sagt, ja, was sagt der mir nun und was für einen Trick gibt der mir oder was macht er? Und was wir häufig haben und was auch gut ist, viele Therapeuten sind sehr zugewandt, sehr empathisch. Sie begegnen mir von Mensch zu Mensch. Empathie ist ja so ein Stichwort, sehr stark. Das unterscheidet Logotherapie nicht von anderen, vor allem Gesprächstherapie, die ich eben auch sehr schätze, wie Sie schon raushören. Gestalttherapie und anderen Therapieformen, die sehr zugewandt sind. Aber wir sprechen ja auch noch davon, beziehungsweise und, müsste man besser sagen, wir sprechen auch davon, dass der Mensch eine Person ist, also einen eigenen Willen hat, auch der Therapeut. Und das eigene im Klienten kann nur wachsen am eigenen des Therapeuten. Wenn der Therapeut ein Nichts ist, ein Spiegel, was viele sagen, ich muss den Klienten spiegeln, dann trifft der Klient immer nur sich selbst. Und das ist keine Freiheit. Die Freiheit ist in der Begegnung. Und die Begegnung hat eine Gegnerschaft. Ein Anders. Da ist etwas Fremdes. Und das authentisch zu sein, ohne mit seinen eigenen Neurosenkomplexen als Therapeut auf diesen armen Klienten, wo man ja a priori eine andere Rolle hat als er, die überlegene Rolle, dennoch das loszulassen und möglichst auf dem Weg zu sein, selber sich vom Geist führen zu lassen, selber sich vielleicht durch den Klienten ermahnen zu lassen, verändern zu lassen, herausfordern zu lassen und selber so Mensch zu sein, wie man es ja mit dem anderen zusammen sein will, als eigener. Das ist eine sehr große Herausforderung, da weichen auch viele Menschen aus, weil man ja andauernd scheitert damit natürlich, aber es Scheitern gehört zum Menschen dazu, auch zum Therapeuten. Und das heißt nicht, dass wir, um nicht zu scheitern, möglichst nicht mehr wir selbst sind und alles nur noch zuhören zum Beispiel, was viele machen. Ich höre nur noch zu. Das hat eine Wirkung. Es ist gut. Es ist schon mal sehr, sehr gut. Aber es fehlt das Gegenüber. Es fehlt, ich nenne es manchmal das zweite Auge, um die Perspektive zu sehen. Meine Ansicht. Das ist ja nicht eine Meinung. Eine Meinung ist was ich habe, was Eigenes. Eine Ansicht ist, ich sehe aus dieser Perspektive das nochmal plastisch anders. Und wenn du das ergänzt zu dem, was du siehst, ergänzt, nicht alternativ siehst, dann siehst du immer eine andere Dimension. spürst du deine Wirksamkeit? Spürst du, dass du auch für mich eine Bedeutung hast als
also
Klient?
So ist man also als Gegenüber auch im Gespräch nicht nur ja, ein Spiegel, in dem ich auch hineinblicke, wo ich merke, der Mensch versteht mich, und sondern sozusagen, es gibt auch was zurück. Es gibt eine Resonanz, könnte man das sagen?
Resonanz ist sehr schön, sehr schönes Wort, wenn Sie ein Instrument haben. Meine Tochter spielt Geige und in der Familie gibt es auch Geigenbauer und also von ihrem Mann. Jedes Instrument hat ja einen eigenen Klang. Und es ist nicht ein Tonband. Es ist was Eigenes. Und das brauchen wir. Wir brauchen dieses Eigene im anderen. Ja.
Aber führen Sie dadurch oder führt man dadurch nicht doch einen Menschen, wenn man, je nachdem, wie der Resonanzkörper dann erklingt, ob ich dann sage, ich gehe jetzt mal wieder zur Vater-Sohn-Situation zurück, der Sohn offenbart jetzt dem Vater, ich möchte studieren, ich werde den Betrieb jetzt die nächsten 5 Jahre erstmal nicht übernehmen können, weil mich dann das Studium einfach die Zeit bindet, aber da wird eine Resonanz kommen. Der Vater wird zustimmend blicken, er wird ratlos blicken, und das erzeugt doch wieder was im Gegenüber und macht doch auch etwas.
Ja, das ist, also die Dinge geschehen nicht ohne Widerstand, das ist klar. Also eine Klärung eines, dass man etwas möchte, dass man davon überzeugt wird, erweist sich am Widerstand. Erweist sich am, man könnte es scharf formulieren, am Leiden. Aber wenn man zum Beispiel meine Söhne mich überredet, auch ein bisschen Kraftsport zu machen, was in meinem Alter überhaupt nicht selbstverständlich ist, und haben dann Arnold Schwarzenegger zitiert, der meint, man muss Gewichte gegen Widerstände bewegen. Und da kann man lange drüber philosophieren und das gut finden. Aber passieren tut erst was, wenn man es macht. Und es ist ein Widerstand und es ist anstrengend und mühsam und unbequem. Es erweist sich aber daran, wenn es bequem ist, dann muss ich misstrauisch sein. Dann habe ich vielleicht doch jemand nach dem Mund geredet. Dann stimmt irgendwas nicht, dann ist gar kein Leben stattgefunden. Leben ist immer gegen Widerstand. Leben ist nach der alten griechischen Definition das, was sich von sich selbst aus bewegt. Also nicht, was angeschubst wird. Und nicht, weil der Papa es gut findet oder schlecht, verhalte ich mich so oder so. Das ist das Verhalten eines Steines. Entweder ich werde geschubst oder ich werde nicht geschubst. Aber das Verhalten eines Lebewesens, eines lebenden Wesens, ist zu sagen, ja, es tut dir weh und es tut mir auch weh, aber ich sage, es ist gut für uns. Für uns als Familie ist es recht. Ich bin nicht überzeugt, dass es richtig ist, die Landwirtschaft weiterzuführen. Ich glaube, es ist besser, was anderes oder wie auch immer, was für eine Gründe da vorliegen, aber insbesondere was für eine Wesensentfaltung dadurch entsteht, dass ich der werde, den sich mein Vater im günstigsten Fall doch nur wünschen kann, dass ich ein Selbst werde, was sich auch Gott von uns wünscht, dass wir ein Selbst sind.
Genau, und dann auch selber nicht loszupoltern, weil das ist ja, sage ich auch mal, der Aufhänger jetzt hier für unsere Sendung, dass wir so in der Eingangsfrage, liebe Zuhörer, habe ich Sie gefragt, ob Sie nicht auch gerne manchmal liebesfähiger wären, wenn Sie doch nicht manchmal auch eine Lebens- oder eine Situation aus dem Blick ihres Gegenübers sehen würden, anstatt selber vielleicht überfordert zu sein mit einer Situation und dann loszupoltern oder dass sie launisch sind oder etwas oder zornig, weil sie gerade eine Ungerechtigkeit spüren, entweder gegen ihre eigene Person oder gegen das, was sie da beobachten. Und Sie kennen es schon aus der Lebenshilfe. Wir geben gerne die Fragen, mit denen wir uns hier schon beschäftigt haben, jetzt im Gespräch mit dem Logotherapeuten Andreas Braun. Wir geben sie gerne weiter. Kennen Sie das, diesen Gedanken, dass Sie gerne mehr Mensch werden, wären mehr Sie selber? Auch würden Sie lieber gerne ein glückliches, zufriedenes und vielleicht liebevolleres Leben, spüren Sie da eine Sehnsucht? Wo ist es Ihnen gelungen? Wo haben Sie auch Fragen zu unserem Gespräch jetzt gerade? Also die Telefone, die sind jetzt für Sie freigeschaltet. Sie können anrufen, liebe Zuhörer, die Nummer dazu. Das ist die 089 517 008008, also das Thema, das Menschenbild der Logotherapie, Mensch werden durch Liebesfähigkeit, die Hörertelefonnummer 089-517-008-008. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Bleiben Sie dran. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Sabine Böhler im Gespräch mit Andreas Braun. Er ist Heilpraktiker für Psychotherapie, ausgebildet als Logotherapeut nach Viktor Frankl. Außerdem ist er auch jahrelang in der Krisenintervention tätig gewesen. Und ganz am Anfang von unserem Interview haben wir über das Portal, auch über die App Evangelium Tag für Tag gesprochen, wo er ehrenamtlich mitarbeitet. Ja, der Mensch wächst am Menschsein. Der Mensch wächst daran, dass er sich wahrnimmt, wer er ist. Ein Therapeut, so könnte man sagen, hört dem Klienten staunend und überrascht zu, ist interessiert an dem, was er sagt, und dadurch erfährt der Klient ein Gegenüber. Und so soll es auch sein. Mit dieser Haltung sollen wir auch in unser Leben hineingehen, dass wir hören, was ein Mensch sagt, dass wir zu hörenden Menschen werden, dass dadurch auch unsere Liebesfähigkeit wächst, zu uns selber, aber dann auch hin zum Nächsten, zum Du, weil wir brauchen Resonanz, wir brauchen unser Gegenüber. Und wir brauchen auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben uns angerufen. Ich darf jetzt als allererstes, so wie ich sehe, eine Dame begrüßen, die uns aus Baden-Württemberg angerufen hat. Sie sind jetzt live auf Sendung. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Grüß Sie Gott.
Guten Morgen. Ich rufe, muss ich sagen, aus Karlsruhe an. Ich will das ein bisschen begrenzen. Ich wollte nur anonym bleiben, dass da nicht noch mehr Aufruhr passiert. Ich habe ein gutes Beispiel. Ich muss die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Und da versuche ich natürlich nicht nur meinen Willen durchzusetzen. Und wenn ich dann jetzt bei der Hitze in die Straßenbahn reinkomme, mit oder ohne Rollator, mit Stock, dann sieht man schon, dass ich den Behindertenplatz irgendwo anstrebe. Und wenn ich dann, weil wir alte Straßenbahnen, die unten beim Eingang schon Zugplatz haben und da gegenüber dann auch noch offen ist, dann werde ich erstmal versuchen, da ich zugempfindlich bin und das auch mit den Augen, ich muss ja für mich auch was tun, nicht nur für die anderen. Und dann versuche ich, einen Stand zu bekommen und das Fenster gegenüber der Tür zuzumachen oder mir helfen zu lassen. Und dann, das habe ich auch mit den Leuten abgesprochen, die mit uns geübt haben. Und ich habe gesagt, das sieht anders aus. Und
Der Realität sieht es anders aus. Also ja, man kann es einüben mit einem Begleiter, dass man höflich und freundlich bittet
und
Bedürfnisse jetzt, äußert.
Um das abzukürzen, ich stelle dann meinen Rollator, wenn ich eingekauft habe, in die Ecke, die für die Behinderten vorgesehen ist, und gehe aber dann hinter die Scheibe, damit ich nicht so viel Zugluft abkriege.
In der Straßenbahn.
Oder so ähnlich. Und dann frage die anderen an, die keine Empathie haben, und beschimpfen mich. Und dann sage ich, dass nicht jeder gleich ist. Und ich habe auch schon gesagt, dass sie keine Empathie haben und dass das ja nur ein Fenster ist. Es sind ja noch mehr offen. Ich habe ja nicht alle zugemacht. Und die letzte Version, die ich erlebt habe, das war vor einigen Tagen. Das war abends am Freitag, nachdem ich Anbetung und Beichte hatte, am Herz-Jesu-Freitag. Da war eine Dame, die hat gesagt, sie kommt gerade aus der Arbeit und sie schwitzt und sie macht das Fenster wieder auf. Also sie wollte direkt gegen mich gehen und da alles dagegen machen.
Das ist jetzt ein super geniales Beispiel.
Ja, ich bin noch nicht ganz fertig.
Also,
und dann habe ich gesagt, dann habe ich mich an meinen Schutzengel gewendet und der verbindet dann und dann werden die Leute ruhiger. Also über den Heiligen Geist.
Genau. Und jetzt ist ja so die Frage, da kommen also zwei Bedürfnisse, die nachvollziehbar sind, prallen da aufeinander. Und jetzt so, wie kann die Logotherapie jetzt dabei helfen, dass es mir gelingt? Also Schutzengel anrufen war jetzt eine Möglichkeit, die die Hörerin gewählt hat und hat dann noch Ruhe im Herzen gespürt oder auch, dass das Gegenüber ruhig wurde. Aber was könnte so auch ein logotherapeutischer Weg sein?
Ja, der Weg könnte sein, das ist wunderbar, diese Idee, den Schutzengel zu bitten, weil es aus dem ersten Impuls, ich komme in eine schwierige Situation, es geht mir schlecht, ich habe sowieso meine Schwierigkeiten, es ist warm, alles Mögliche ist schwierig. Und das Natürliche und Menschliche ist, erstmal an sich zu denken und sagen, mir geht es ja schlecht, das ist doch in Ordnung. Jetzt die Frage, was gibt es an Geistigen in dem? In uns, in Ihnen ist ja etwas Geistiges und das haben Sie dadurch entfaltet, indem Sie den Geist, also den Engel angesprochen haben. Das ist ein sehr feiner und kleiner und sehr guter Schritt. Es ist immer gut, lieber was ganz Kleines, Unauffälliges zu machen, als sich selbst zu überfordern und vielleicht etwas Großes zu machen. Wenn Ihnen das so gelungen ist und Sie dann sagen, was könnte ich vielleicht noch tun, dann könnte das sein, zu dem anderen zu sagen, zu gucken, dass Sie ihn verstanden haben. Ah, es ist dir zu warm. Sowas zu sagen, möglicherweise, kann dazu führen, dass er sagt, ja, mir ist zu warm. Na, aber gut, ich mach's wieder zu. Mhm. Verstehen Sie? Es kann lösend wirken, wenn Sie versuchen, einen Schritt, das ist schon ein relativ großer Schritt, das wird nicht so leicht sein, aber wenn Sie das mit dem Engel schon mal gemacht haben, sind Sie ja schon einen Schritt gegangen. Und darauf kommt es eigentlich immer nur an, mit einem Schritt anzufangen und den nächsten Schritt, egal wie groß er ist, man könnte zum Beispiel als allererstes den Engel fragen, und jetzt, was sagst du mir? Sagst du mir vom Herrn her. Ja, und vielleicht wird er Ihnen sowas sagen. Vielleicht wird er sagen, schau mal, die hat Stress gehabt. Oder schau mal irgendwas anderes. Irgendetwas, was Sie dann spüren in dem Moment. Also dieses Geistige, was in Ihnen ist, wahrzunehmen. Ja, das, was uns überwuchert und überwältigt, das leiblich-seelische, das ist immer da und präsent. Das spüre ich. Und das ist auch nicht falsch. Das ist ja nicht verboten. So sind wir ja nun mal. Wir sind ja auch ganz Menschen. Wir sind aber zusätzlich noch als einzige Wesen im Universum zugleich auch Geist und können sozusagen diese Verknüpfung mit dem eigenen Schmerz, mit dem eigenen Kummer, mit dem eigenen Unwohlsein, das können wir verknüpfen mit etwas Geistigem. Und das zu suchen, was es im Einzelfall wäre, dafür sich sensibel zu machen und auf diesen Weg zu gehen und das zu entfalten, was man schon begonnen hat, darum geht es, würde es gehen. Also das mit dem Engel würde ich genauso unterstützen und sagen, ja, sprechen Sie weiter mit ihm. Mhm. Und horchen Sie, was es da noch zu sagen gibt.
Und dann in Demut zuhören, hören.
Ja. Und in Staunen, was an Geistigem in uns ist, was wir ja schon entdeckt haben, ist ja was Geistiges.
Ja.
Und das andere zu akzeptieren. Also ich sage nicht, dass man sozusagen seine Befindlichkeiten einfach ignoriert. Natürlich ist es schön, wenn man da einen Schritt tun kann und sagen, ich sehe mal ab von meinen Schwierigkeiten, aber man muss immer Realist bleiben und sagen, wo stehe ich denn? Kann ich das? Und eine ältere Dame, so wie ich das raushöre, oder die vielleicht gehbehindert ist, die hat natürlich ihre Widerstände und ihre Dinge, die kann sie nicht einfach ignorieren. Also, sondern muss man sagen, ja, muss auch, wie sie schon selber sagte, so wie ich mit anderen umgehe, gehe ich auch mit mir um. Barmherzig und freundlich, aber nicht dabei stehen bleiben. Nicht zu sagen, ja, und jetzt muss der andere darauf Rücksicht nehmen, sondern ich kann es ihm sagen. Auch sehr schön, für mich ist es jetzt zu zugig. Ne?
Wir haben noch weitere Hörer in der Leitung, Herr Braun. Dankeschön für Ihren Anruf. Schöne Grüße nach Karlsruhe und viel Freude beim Straßenbahn- und Busfahren, dieses so wichtige Verkehrsmittel. Herr Schröttke, Sie sind unser nächster Hörer aus Mönchengladbach. Rufen Sie uns an. Willkommen in der Lebenshilfe.
Ja, danke, dass ich Ihnen was sagen darf, dass ich zuhören darf. Mir sind ein paar Dinge gekommen. Das erste schon beim Titel, Liebesfähigkeit, die Schwierigkeit, das immer auseinanderzuhalten. Wo ich bereit bin, aus Liebe zu handeln oder wo dem Mitleid eine Bestätigung des Selbst sucht, sage ich jetzt mal. Also es ist mir das auch eine Fragestellung, weil mich das dann mal ein angehender Priester gefragt hat, Burkhard, heiratest du aus Mitleid oder weil du liebst? Und ich muss sagen, gerade in einer ehelichen Beziehung, die ist ja noch anders als in einer Vater-Sohn-Beziehung, ist dann wieder die Schwierigkeit, da immer hinzufinden, zu lassen und auch nicht ausgenutzt zu werden und trotzdem tätig zu sein aus Liebe. Ich will das nicht verifizieren. Ich muss jetzt ein bisschen springen, viele Gedanken gebracht haben. Und ich wollte auf einen anderen, tieferen Punkt hinaus. Ihr Beispiel, den Sie gebracht hatten mit dem Vater und dem Sohn und dem Studium. Ich habe beides kennengelernt, unterschiedliche Jahrzehnte, unterschiedliche Altersgruppen. Da sollte einmal der Sohn studieren und wollte nicht. Und in seiner Selbstherrlichkeit durch einen Unfall hat er sich dann selber zu einer geistigen Größe gebracht, dass Studium für ihn nicht mehr möglich war. Ich muss es jetzt so ausdrücken. Musste ihm reichen, den Pachthof weiterzuführen. Das ist das eine. Es war, weiß ich nicht, Zufriedenheit war da nicht dabei. Das war viel geflucht worden in der Zeit. Das andere ist, ein Sohn hat aus Gehorsam und Liebe den Hof übernommen, anstatt zu studieren, wie er wollte. Ich habe das nur mitbekommen, weil bin ich noch auf Sendung? Ich weiß gar nicht. Hören Sie mich?
Ja, wir sind da.
Ach so.
Wir hören Sie.
Ach so, ich hörte so ein Klacken in der Leitung. Deswegen. Und ich bin nur mitgekommen, weil ein anderer Bauer gebeten wurde, dort zu helfen, weil eine Kalbung missglückt war. Und dann den Bauern habe ich wiederum gesagt, jetzt weißt du, warum du noch da warst. Der dachte, dem geht's an Sterben. Also nicht nur wegen der Sohne, sondern auch für andere. So, diese unterschiedlichen Komponenten einfach zu sehen und das Wert des Lebens dann, das man ausübt. Das wollte ich mal sagen. Und da ist das Selbst manchmal schwierig. Insofern, wenn das Selbst den Nächsten benutzt, um das selbst auszudrücken. Ich werde jetzt abstrakt. In dem Sinne, gerade weil wir auch mal gehört haben, ach, was haben Sie, Vater, ein Sohn, eine Tochter, dann haben Sie ja, was Sie wollen. Von einem Menschen in leitender kirchlicher Stellung, der dann selber andere bindet. Ja, und umgekehrt, das ist das Problem. Das, was ein Mensch dann errungen hat, möchte, erwartet er, dass er das Kind das weiterführt, um nicht selber vergeblich gelebt zu haben. Und das, glaube ich, ist nicht Liebe. Und da sind wir dann bei dem Punkt, wo Gott eben den Menschen diese Freiheit lässt. Das haben wir im verlorenen Sohn, ja. Und wenn er wiederkommt, ist er trotzdem der Sohn ganz der er vorher war. Das zu akzeptieren, glaube ich, das dauert lange. Ich möchte das nochmal anders ausdrücken, weil Sie das nochmal, ich komme jetzt nicht, ich hatte den Gedanken nochmal aufgeschrieben, aber ich sage es mal anders. Als ich in ein Seminar gegangen bin, um Abitur zu erlangen, also ein kleines Seminar, Pro-Seminar, habe ich das gemacht, nicht um Priester zu werden, sondern weil ich eine geistliche Stütze haben wollte, um in Entwicklungshilfe zu gehen. Und habe den Satz herausgehauen, muss ich sagen, das muss man erstmal aushalten, allein zu sein mit sich und seinem schweigenden Gott. Und das ist dann wieder für mich auch eine Erfahrung gewesen, herauszufinden, dass das alleine es nicht ist, sondern das, was man in dem Sinne versteht, auf das Du, auf den Menschen umzusetzen. Und diese Liebesfähigkeit, da arbeiten wir ein Leben lang. Das wollte ich Ihnen mit reingeben.
Herr Braun.
Das war eine ganze Menge. Sehr, sehr breit. Da bräuchte man viel mehr Zeit. Zwei Dinge nenne ich nur, die decken das überhaupt nicht ab, was Sie gesagt haben. Aber einmal, Sie haben natürlich ganz und gar recht, aus Mitleid zu heiraten, kann vielleicht passiert sein. Wenn ich schon verheiratet bin, geht es darum, wie entfalte ich die Liebe, obwohl es ein falscher Start war. Wie kann ich das tun? Da kann man drüber nachdenken und das gibt Wege dazu. Aber was mir wichtiger ist, ist, ich habe das Gefühl gehabt, da gibt es eine Mischung aus Sehnsucht und Problembewusstsein. Und es ist wichtig, dass wir sozusagen die Sehnsucht entfalten und nicht das Problembewusstsein. Denn das kommt dann auch von alleine, dass wir sehen, da sind die und die Schwierigkeiten. Und dann, ich beschreibe das manchmal an einer Ampel, man steht an einer Ampel, so typisch New York, man sieht schon die nächste Ampel. Die nächste Ampel ist rot, meine Ampel ist grün. Und ich sage, was nützt es hier, über die Ampel zu gehen, da hinten ist ja wieder rot. Also die ganz kleinen Geschichten kann man häufig lösen. Und die Lösungen werden oft verdeckt darüber, dass ich dahinter ein großes Problem sehe, was aber jetzt gar nicht mein Problem ist. Und der schweigende Gott, der ein Riesenthema ist, ist manchmal und auch nicht so selten schweigend, weil ich ihn das frage, was jetzt gar nicht dran ist. Zumindest ist es gut, immer wieder hinzuhören, kann es sein, dass es jetzt eine Frage ist, so eine Art Fundamentalfrage? Oder ist es auch, brauche ich es? Würde ich sofort gehorchen, wenn ich es hören würde? Ich frage Gott was und wenn er jetzt antwortet, würde ich es dann tun? Ist es wirklich so wichtig? Könnte ich dann aufstehen und es tun? Da ist meine Beobachtung, klar, Gott schweigt auch dann manchmal, aber seltener, viel seltener. Wenn Sie es umsetzen auf das, was Sie wirklich konkret, also eben nicht abstrakt, tun können. Das nimmt dem anderen nichts weg, was Sie gesagt haben, dem stimme ich zu. Ich versuche nur den Blick so ein bisschen zu richten in die Nähe. Was kann ich jetzt tun? Und was könnte sein, dass es mich ablenkt, auch wenn es eine richtige Frage ist, eine philosophisch richtige Frage ist? Das wäre mein Ansatz im Gespräch, wenn jemand in der Therapie mit sowas kommen würde, würde ich sagen, was glaubst du, was jetzt für dich dran ist? Mag es sein, dass es das ist. Kann ich aus der Distanz nicht beurteilen, aber es ist ein von uns Menschen ein Trend, Probleme anzuschauen, von denen man eigentlich weiß, man kann sie gar nicht lösen, sind nicht lösbar. Und dann stocke ich in dem, was ich tun kann mit meiner Hand, ne? In dem Kleinen. Bescheidenheit und Demut bedeutet ja nicht, sich unwichtig zu machen, sondern sich formbar zu machen. Zu sagen, was kann ich denn hören, was mich auch ändert? Und dazu ist es gut, klein zu sein. Nicht, um ein Nichts zu werden. Das denken manche Christen auch. Ne? Je kleiner, desto besser. Nein, klein heißt nur klein in dem Egoismus oder klein in dem Nichtbezogensein. Das, was ich habe, habe ich es, um es zu geben. Hat Jörg Splett mal gesagt, der Satz gefällt mir sehr gut. Was ich habe, aber ich habe es auch. Und es ist nicht klein. Es ist nicht bedeutungslos, was ich habe. Es ist bedeutsam, aber nicht für mich. Sondern um es zu geben. Und für mich ist es klein, denn mir hilft es gar nicht. Ich kann dem Vater gegenüber sein.
Und dann ist auch dieses große Thema Demut. Ja. Spielt ja da auch hinein. Großsein in Gott, aber voller Demut, hörend auf das, wie der Vater mich führt, vom Warum in das Wozu kommen, wozu, ja. Wohin führst du mich her und wozu? Und der Vater wird uns zuhauchen, um immer wieder in die Liebe zu kommen, um liebesfähiger zu werden.
Ja, aber auch da nicht vergessen zu sagen, was man will. Gott fragt, ich habe hier auf dem Schreibtisch einen Zettel liegen, und Jesus fragte ihn, was soll ich dir tun? Das fragte den blinden Bartholomäus. Den Blinden, wo jeder da so klar, was er ihm tun soll. Mhm. Aber wenn wir nicht sagen, Gott sagen, ja, viele Christen sagen, Herr, rede, dein Knecht hört. Stimmt aber gar nicht. Gott fragt sie, was willst du denn? Und dann sage ich, was in meinem Herzen ist. Und dann spüre ich, ob es mit Gottes Willen übereinstimmt, spüre, wo es falsch ist. Und ich höre Gott nicht, weil ich eigentlich gar nicht tun will, was er sagt. Ich mache mich nur klein, um schön demütig da. Also Demut ist eine große Falle. Als erstes müssen wir mal uns aufrichten und sagen, Gott, Ich möchte gern bei dir sein, ich möchte gern Beziehung haben. Was kann ich dafür tun? Und ich möchte das auch. Es ist nicht, mach, was du willst. Und dann sagt Gott, ja, dann geh in die Wüste und sei alleine. Das ist doch Quatsch. Das wird Gott nie sagen. Aber er will es von mir hören. Er will von mir hören, was ich von ihm will. Das ist auch das geistige Menschen. Das ist uns schon gegeben.
Da sind wir noch bei einem anderen großen Thema, Unterscheidung der Geister, weil gerade Jesus hat er 40 Tage in die Wüste geführt, ganz alleine. Und so manchem von uns täten sicherlich Exerzitien von Zeit zu Zeit auch gut, wo wir ganz in der Stille sind. Und manch einem erlegt er sie vielleicht auch für 40 Tage auf.
Ja.
Und dann ist es.
In der Stille kann man gut hören.
Genau. Das ist wahr. Wie können wir vorwärts leben? Die Abschlussfrage hier, wenn wir über das Menschenbild der Logotherapie sprechen, Mensch werden durch Liebesfähigkeit.
Ja, also dieses Vorwärtsleben, ganz viele Therapien, und die fragten mich ganz am Anfang oder im Vorgespräch, was der Unterschied eigentlich ist, so wenn man zum Logotherapeuten geht. Dann geht man normalerweise zu jemandem, der nicht in erster Linie Biografiearbeit macht, der nicht in erster Linie fragt, wie war es mit deiner Mutti und wie waren die Lehrer zu dir? Das ist legitim und das wird an vielen Stellen gemacht. Das ist nicht typisch Logotherapie. Logotherapie fragt im Jetzt, was soll ich dir tun? Was willst du jetzt im Herzen? Nicht aus Bockigkeit oder aus Launigkeit, sondern was spürst du in deinem Gewissen? Und wie können wir sozusagen dich zu einem Menschen machen, der seinen Blick aufrichtet, der nicht sagt, ja, ich habe einen krummen Rücken und mir geht schlecht und ich bin krank und ich bin elend und das meditiert, sondern sagt, ich kann aber trotzdem meine Augen aufschlagen und kann zum Himmel schauen, das kann ich. Und dann wird sich der Weg zeigen, indem ich lerne, wie Sie es mit der Wüste sagten, zum Beispiel im Dunkeln zu schauen. Ich nehme nicht die Wüste als Bild, sondern die Nacht, weil ich in der Nacht die Sterne sehe und die Sterne geben mir Orientierung. Und die Orientierung finde ich nur in der Stille. In der leisen Zeit. Also ich kann nicht nur zum Therapeuten gehen, sondern ich muss auch immer und dauerhaft zu Gott gehen, in der stillen Zeit, in der Zeit, wo die Lampen aus sind, also das große Sonneslicht des mühsamen Alltages nicht drückt, sondern die dunkle Nacht ist und Gott führte Abraham aus dem Zelt heraus und sagte, schau auf und sieh die Sterne an. Und da, also in der Dunkelheit finde ich Orientierung, denn die kleinen Gefühle sind die geistigen Gefühle, das kleine Gespür, nicht die großen Schmerzen. Und die kleinen führen mich wie dieses Ruder eines Schiffes, führen mich das große Riesenschiff langsam raus. Wenn ich versuche, einen Tanker umzulenken, hat keinen Zweck. Aber wenn ich das Ruder umlenke, wird es nach 40 Meilen oder wie lange das dauert, wird das Schiff seinen Kurs ändern. Also nicht versuchen, den Kurs zu ändern, sondern versuchen, die richtige Stellschraube, die feine, kleine Stellschraube, wo ich frei bin, zu finden und in Demut zu sagen, ich ändere nur das Kleine. Ich fange mit einer stillen Zeit an zum Beispiel. Das kann ich machen, wenn es jetzt nur einmal von 10 Minuten sind, besser eine halbe Stunde oder länger. Aber irgendwie kann ich ein bisschen anfangen, auch wenn das so wenig scheint, das hat seine Bedeutung, seine Wirkung, langfristig. Verändert meinen Blick von der Erde mit ihren Nöten ins Helle, ins Licht. Und dies zu lernen, im Grunde schauen zu lernen, das könnte man vielleicht als Resümee für Logotherapie sagen. Schauen lernen.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie uns beim Hinschauen lernen ein Stück des Weges begleitet haben.
Gerne.
Andreas Braun, Logotherapeut, und auch ausgebildet in Existenzanalyse nach Viktor Frank war unser Gast. Kontakt können Sie mit ihm aufnehmen, liebe Zuhörer. Die Informationen dazu gibt Ihnen der Radio Horeb Hörerservice unter der 08328 921 110. Oder gehen Sie auf unsere Homepage www.horeb.org. Zeitunabhängig kann sie jederzeit nachgehört werden. Nehmen Sie gerne unser Podcast-Angebot in Anspruch. Vielleicht haben Sie auch schon die Radio Horeb-App kostenlos auf Ihr Smartphone runtergeladen. Ist absolut empfehlenswert. Zeitunabhängig können Sie auch immer Ihre Lieblingssendung hören oder auch auf den Livestream klicken und live Radio Horeb hören. Mit diesem Hinweis verabschiede ich mich für heute, Ihre Sabine Böhler.
liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.